All das überwucherte, hügelige Gelände gehört zu Arke. Wir empfanden mehr als bloße Loyalität gegenüber dem Pfarrhaus, und daraus erwuchs, nicht ohne stillen Groll, die Frage, warum es Gott gefiel, von der profanen Höhe Itokus aus auf seine fromme Zweigstelle, das Pfarreigelände, hinabzuschauen. Denn dort, fast auf dem Gipfel des Berges, gab es auch den geheimnisvollen Pferdestall des Chiefs mit seinen richtigen Pferden. Dahinter scherte dann der schwindelerregende Pfad ab, führte von einem lärmerfüllten Markt zum nächsten und gab schließlich über Iparapa und Itaake den Blick frei bis hinein in die tiefsten Schlupfwinkel des Pfarreigrundstücks. An diesigen Tagen wurde die steile Anhöhe von Itoko eins mit dem Himmel. Wenn Gott vielleicht auch nicht wirklich dort oben wohnte, so gab es doch kaum Zweifel, dass er zuerst auf diesen Gipfel herabstieg, ehe er mit gigantischem Schritt über die schnatternden Märkte setzte, die es wagten, am Sonntag Warenfeil zu bieten, und die Kirche von St. Peter betrat. Danach besuchte er das Pfarrhaus und nahm mit dem Kanonikus den Tee. Immerhin gab es den kleinen Trost, dass er, trotz der Versuchung, zu Pferde herabzukommen, niemals zuerst beim Chief einkehrte, denn der war als Heide bekannt. Nie sah man den Chief bei einem Gottesdienst, außer am Jahrestag der Krönung des Alake. Nein, Gott schritt zur Morgenandacht geradewegs auf St. Peter zu, verweilte kurz zur Mittagsmesse, behielt sich seine feierlichste und exotischste Audienz aber für die Abendandacht vor, die zu seinen Ehren immer auf Englisch abgehalten wurde. Dann tönte die Orgel dunkel, rauchig sonor. Zweifellos wollte sie mit diesem Timbre eines Igungun ihren normalen Klang Gottes eigener Grabesstimme angleichen, mit der er auf die ihm dargebotenen Gebete antwortete. Nur das Haus des Kanonikus konnte dem allwöchentlichen Gast Herberge bieten. Schon allein, weil es das einzige mehrstöckige Gebäude im Pfarreigelände war. Quadratisch und massig wie der Kanonikus selbst, durchlöchert von schwarzen, holzgerahmten Fenstern. Bischofs Court war auch ein mehrstöckiges Gebäude, aber es wohnten nur Schüler darin und folglich war es kein Haus. Vom obersten Stock im Hause des Kanonikus aus konnte man fast dem Gipfel von Itoko direkt ins heidnische Auge blicken. Das Haus stand auf dem höchsten bewohnten Punkt im Pfarreigelände. Es war knapp hoch genug, das Tor zu überragen. Seinen Rücken kehrte es der Welt der Geister zu, die den dichten Wald bewohnten und die Kinder verjagten, die zu tief in den Wald eindrangen auf der Suche nach Feuerholz, Pilzen und Schnecken. Das quadratische weiße Haus des Kanonikus war ein Bollwerk gegen die Bedrohung und Belagerung durch die Waldgeister. Seine Rückfront bildete die Grenze ihres Territoriums, die verhinderte, dass sie sich gegenüber der Welt der Menschen Freiheiten herausnahmen. Nur die Klassenzimmer der Volksschule teilten diese Nähe zum Wald, und sie standen nachts leer. Umgeben von rau verputzten Mauern, mit seinen fensterlosen Rückfronten, seinen Felstumuli, die die riesigen Bäume vergeblich zu verdecken suchten, gab sich das Pfarreigehöft von Arke mit seinen Wellblechdächern den Anschein einer Festung. In ihrem Schutz turnten wir nach Herzenslust zwischen den überlappenden und auseinanderklaffenden Dachflächen herum, kletterten in den steil abfallenden Felswänden, krabbelten ins Unterholz und in das plötzlich sich auftuende Versteck der gepflegten Obsthaine. Der Hibiskus wucherte üppig. Schwer hing der Duft von Zitronenblättern, Guavas und Mangos in der Luft. Mitunter war sie direkt klebrig vom Saft der Bum-Bum und den Absonderungen des Regenbaums. Die Schulhöfe waren von diesen Regenbäumen mit ihren weit ausladenden, schattenspendenden Zweigen gesäumt. Nadelpinien reckten sich über die Akazien, und die Bambuswälder hielten uns in ständiger Alarmbereitschaft. Wenn die Riesenschlangen die Wahl hatten, dann suchten sie sich in den dichten Bambusstauden einen Wohnplatz. Zwischen der linken Flanke des Hauses des Kanonikus und dem Schulspielplatz lag der Obstgarten. Viel zu artenreich, viel zu verschwenderisch ausgestattet, um nur schlicht ein Obstgarten genannt zu werden. Es war ein Obstparadies. Hier gab es Pflanzen und Früchte, die den Garten zu einer Fortsetzung der Bibelstunde der Sonntagsschule machten. Unbestrittener König des Obstgartens war der Granatapfel, der nicht aus einem Samenkorn gewachsen war, das die Steinkirche gesät hatte, sondern aus der Saat der lyrischen Sonntagsschule. Denn es war dort in der Sonntagsschule, wo die wirklichen Geschichten erzählt wurden. Geschichten, in denen die Ereignisse zum Leben erwachten. Geschichten, die die Zeitgrenzen des Sonntags und die Bibelseiten überschritten. Die in die Welt der Fabelländer und richtiger Männer und Frauen eindrangen. Diese Frucht, die aussah und sich anfühlte, als habe sie ein Herz aus Stein, öffnete uns die Keller des Ali Baba, befreite den Geist aus Aladins Wunderlampe, schlug die Saiten der Harfe, die Davids verwirrte Sinne heilte, teilte die Wasser des Nil und erfüllte das Pfarreigehöft mit Weihrauch aus dem düsteren Tempel Jerusalems. Er wachse nur im Obstgarten, sagte der Gärtner. Der Granatapfel sei ein Fremdling auf dem Boden des schwarzen Mannes, aber irgendein früherer Bischof, ein Weißer, habe die Same mitgebracht und sie im Obstgarten gepflanzt. Wir fragten, ob es der Apfel sei, aber der Gärtner lachte nur und sagte nein. Er wurde für total unwissend erklärt. Es war völlig klar, dass nur der Granatapfel der Apfel sein konnte, der Adam und Eva um die Freuden des Paradieses gebracht hatte. Schwärme von Fledermäusen bevölkerten den Feigenbaum. Ihr samengespickter Kot lag noch vor der Abenddämmerung festgebacken auf Steinen und Wiese, auf dem Pfad und den Büschen. Ein immergrüner Baum, weich und üppig wuchernd, stand an der Grenze zwischen dem Spielplatz und dem Grundstück des Buchhändlers und trotzte dem Hamattern. Böses ist dem Pfarreigelände von Ake widerfahren. Das Land ist ausgewaschen, der Rasen kahl. Alles Geheimnisvolle ist aus den verschwiegenen Talmulden gewichen. Einst offenbarte jeder Tag ein neues, unentdecktes Versteck, eine Felshöhle, ein dichtes Gebüsch, eine Schneckenkolonie. Das Autowrack steht noch, wo es einst aufgebockt wurde. Die Kinder kletterten darin herum und unternahmen Reisen in ferne Fabelländer. Jetzt ist es nur noch ein abgetakeltes Gestell, rostige Höhlen seiner Augen, das Drachengesicht zusammengefallen vom fortschreitenden Zahnausfall. Unter der Motorhaube gedeihen fette Unkräuter und glänzende Schlangen. Die noch stehenden Häuser, die einst das innere Festungsgemäuer des Pfarreigehöfts von Ake bildeten, sind jetzt alte Kisten in einer geräumten Landschaft, voller Risse, preisgegeben und ohne Widerstandskraft. Und die Stimmungen sind dahin. Wenn ich mich auf die Wiese vor unserem Haus legte, das Gesicht zum Himmel gewandt, den Kopf in Richtung Bishop's Court, dann zeigte jedes ausgestreckte Bein auf ein umzäuntes Grundstück im unteren Pfarreigelände. Ein Teil der anglikanischen Mädchenschule nahm einen dieser unteren Bereiche ein. Der andere Teil der Schule hatte von Bishop's Court Besitz ergriffen. Im Erdgeschoss lagen die Klassenzimmer der jüngsten Schülerinnen und ein Schlafsaal. Davor war ein Obstgarten angelegt mit Papayas, Guaven, Bambus und wildem Unterholz. Während der Regenzeit fand man hier immer Schnecken. Auf dem anderen Grundstück lebte der Missionsbuchhändler, ein runzliger Mann mit einer gelassen, heiteren Frau, deren geräumiger Rücken uns allen irgendwann einmal Platz bot, die Welt zu betrachten oder an ihm zu schlafen. Durch dieses Grundstück führte eine Abkürzung zur Straße nach Ibarra, Lafenwa und Igbein mit seinem Gymnasium, über das Ransome Kuti die Aufsicht führte und wo er auch mit seiner Familie lebte. Auf dem Grundstück des Buchhändlers war die einzige Quelle des Pfarreigeländes. Während der Trockenzeit blieb dieser Ort niemals verlassen. Und sein Boden schien die einzigen Kokospalmen hervorbringen zu können. Bishop's Court im oberen Pfarreigelände ist nicht mehr. Bischof Achayi Crowther trat manchmal aus den Blütentrauben der Hortensien und Bougainvillen hervor, ein Gnomengesicht mit vorquellenden Augen, das uns zuerst als steife Fotografie vom Einband seiner Lebensgeschichte angestarrt hatte. Er hätte, so sagte der Lehrer, in Bishop's Court gelebt. Und seit ich das wusste, spähte er mir aus den Kletterpflanzen heraus nach, wenn ich auf einem Botengang zu unserer Großtante Mrs. Lee Jadu an dem Haus vorüber musste. Bishop's Court war jetzt das Wohnheim der anglikanischen Mädchenschule und gab für uns einen extra Spielplatz während der Ferien ab. Der Bischof saß still auf der Bank unter dem hölzernen Vorbau vor dem Eingang, Seine Gewänder waren über und über mit den Ranken der Bougainvillen bedeckt. Als ich näher herankam, wandelten sich seine Augen in leere Höhlen. Meine Erinnerung schweifte zu einer anderen Fotografie, auf der er einen klerikalen Anzug mit Weste trug, und ich fragte mich, was wohl am Ende der Silberkette hing, die in einer der Westentaschen verschwand. Er grinste und sagte, »Komm näher, ich will es dir zeigen.« Während ich mich dem Vorbau näherte, zog er an der Kette, bis eine kugelrunde Taschenuhr zum Vorschein kam, die massiv silbern glänzte. Er drückte auf ein Knöpfchen und der Deckel sprang auf. Doch es zeigten sich nicht Glas und Zifferblatt, sondern ein tiefer, wolkengefüllter Raum. Der Bischof blinzelte mit einem Auge und es fiel aus seinem Gesicht in die Schale der Uhr. Dann blinzelte er mit dem anderen Auge und es folgte dem ersten in das Uhrgehäuse. Er ließ den Deckel wieder zuschnappen, ruckte und wurde kahl. Seine Zähne verschwanden. Seine Haut rollte sich zurück, bis die gebleichten Backenknochen entblößt lagen. Dann stand er auf und kam, während er die Uhr wieder in die Westentasche steckte, einen Schritt auf mich zu. Ich rannte nach Hause. Der Kanonikus konnte sich nicht so vor meinen Augen auflösen. Auch nicht Hochwürden J.J., der einst das Haus bewohnt hatte vor vielen Jahren, als meine Mutter noch ein Kind war, wie wir heute. J.J. Ranzomekuti hatte zu seinen Lebzeiten sogar einige Geister auf ihren Platz zurückverwiesen. Meine Mutter konnte es bestätigen. Sie war seine Großnichte, und ehe sie in unser Haus zog, hatte sie im Haushalt von Hochwürden J.J. gelebt. Ihr Bruder lebte auch dort und wurde von allen als Oro anerkannt. Weshalb er auch in den Wäldern wie zu Hause war, sogar bei Nacht. Einmal allerdings ist er wohl zu weit gegangen. »Sie waren schon mal zu uns gekommen«, sagte sie, um sich zu beschweren. Wohlgemerkt, sie kamen nicht wirklich bis auf unser Grundstück, sie blieben weit weg stehen, genau da, wo der Wald endet. Ihrem Anführer sprühten wild die Funken aus dem Kopf, es sah so aus, als sei sein Kopf ein einziger Funkenball. Nein, halt, ich bringe ja zwei ganz verschiedene Sachen durcheinander. Das war erst beim zweiten Mal, als er uns bis nach Hause jagte. Beim ersten Mal haben sie nur einfach einen Abgesandten geschickt. Er war ziemlich klein, dunkel und rußig schwarz. Er kam bis an den Garten hinterm Haus und stand da und befahl, dass man Hochwürden rufe. Es war, als habe der Onkel seinen Besuch erwartet. Er kam aus dem Haus und fragte ihn, was er wolle. Wir duckten uns alle in der Küche zusammen und spähten hinaus. Wie klang seine Stimme? Sprach er wie ein Egungun? Darauf komme ich gleich. Dieser Mann, doch, ich glaube, man kann schon sagen, dass es ein Mann war, obwohl er kein wirklich menschliches Wesen war. Sein Kopf war viel zu groß und die Augen hielt er zu Boden gerichtet. Er sagte, er sei gekommen, um über uns Meldung zu machen. Sie hätten nichts dagegen, wenn wir in den Wald kämen, aber in das Gebiet hinter den Felsen, bei der dichten Bambusstaude am Fluss, dürften wir nicht eindringen. Und was hat der Großonkel gesagt? Und du hast noch immer nicht gesagt, wie seine Stimme geklungen hat. Tino blickte mich mit den Augen der älteren Schwester an. So lass Mama doch ihre Geschichte in Ruhe zu Ende erzählen. Erzähl weiter, was hat der Großonkel dann gemacht? Er rief uns alle zusammen und warnte uns, den Ort nie wieder zu betreten. Und trotzdem seid ihr wieder hingegangen? Na ja, du kennst doch deinen Onkel Sanja. Er war verärgert, schon allein, weil es da drüben auf der anderen Seite des Baches die fettesten Schnecken gab. Also maulte er, dass diese Oro einfach selbstsüchtig seien und er ihnen schon zeigen würde, mit wem sie es bei ihm zu tun hätten. Na ja, und genau das hat er getan. Etwa eine Woche später führte er uns wieder an den Ort. Wir sammelten einen ganzen Korb voll Schnecken und noch einen halben, die größten Schnecken, die ihr euch vorstellen könnt. Wir hatten natürlich längst die Warnung vergessen und außerdem schien der Mond besonders hell. Ich habe euch doch erzählt, dass Sanja selbst ein Oro ist. Aber wie ist das möglich? Er sieht doch ganz normal aus, so wie du und wir. Das verstehst du noch nicht. Jedenfalls ist er ein Oro. Also fühlten wir uns in seiner Gegenwart völlig sicher. Bis plötzlich in der Ferne dieses eigentümliche Licht erstrahlte, wie ein Feuerball. Und selbst als es noch weit weg war, hörten wir schon Stimmen, als würden um uns herum ganz viele Leute gemeinsam immer die gleichen Worte murmeln. Sie sagten so etwas wie: Ihr dickköpfigen, halsstarrigen Kinder, wir haben euch gewarnt, wieder und wieder, aber ihr wollt ja einfach nicht hören. Will Christian schaute über unsere Köpfe hinweg und runzelte die Stirn, um sich besser erinnern zu können. Man kann nicht mal sagen, dass es mehrere waren, es war eigentlich nur diese eine feurige Gestalt, die ich sah, und sie war noch immer sehr weit weg. Und dennoch konnte ich sie ganz deutlich hören, als habe sie ganz viele Münder, die sie alle gleichzeitig gegen meine Ohren presste. Von Augenblick zu Augenblick wurde der Feuerball größer und drohender. Was hat Onkel Sanja gemacht? Hat er ihn angegriffen? Sanja? Er war der Erste, der Fersengeld gab. Keiner dachte mehr an all die fetten Schnecken. Dieser Iwin verfolgte uns bis zum Haus. Unsere Schreie kamen lange vor uns an und der ganze Haushalt war, na, ihr könnt euch den Aufruhr vorstellen. Der Onkel war schon die Treppe heruntergestürmt und stand hinten im Garten. Wir rannten an ihm vorbei und er ging hinaus dem Wesen entgegen. Diesmal überschritt der Iwin tatsächlich die Grenze des Waldes. Er ging unbeirrt weiter, als wolle er uns bis ins Haus hinein verfolgen. Wir warteten. Aber das war's. Wild Christian hing ihren Gedanken nach, während wir in Spannung verharrten. Dann holte sie tief Luft und schüttelte mit eigentümlich traurigem Gesichtsausdruck den Kopf. Die Zeit des Glaubens ist dahin. Unsere ersten Christen, die hatten noch wirklichen Glauben. Nicht nur in die Kirche rennen und fromme Lieder singen. Glauben! Igbagbo. Und es ist dieser Glauben, aus dem wahre Kraft und Macht erwächst. Der Onkel stand da wie ein Felsen, er hielt seine Bibel hoch und befahl: Geh zurück in jenen Wald, der dein Zuhause ist. Zurück, sage ich, im Namen des Herrn. Und das war's. Das Wesen drehte sich einfach um und ging weg. Die Funken fielen von ihm ab, schneller und schneller, bis es sich schließlich nur noch als schwaches Glimmen in den Wald zurückzog. Sie seufzte. Natürlich, nach dem Abendgebet hatten wir schon noch unseren Preis zu zahlen. 6 von den Besten auf das Hinterteil, von jedem. Sanja bekam 12. Und die ganze nächste Woche mussten wir jeden Tag Gras schneiden. Ich konnte mich des Gefühls nicht erwehren, dass die Angst als Strafe vollauf genügt hätte. Obgleich Wild Christian zu dem quadratischen Haus hinüberstarrte, schien sie doch zu ahnen, was in meinem Kopf vorging, denn sie fuhr fort: Glauben und Disziplin. Das war es, was die ersten Gläubigen hatten. Pah! Gott macht sie nicht mehr so wie früher. Später, am selben Abend, erzählte sie uns den Rest der Geschichte. Bei der bewussten Gelegenheit befand sich Hochwürden J.J. gerade auf einer seiner zahllosen Missionsreisen in einem der Dörfer in Ijibu. Man hatte ihn gewarnt, an einem bestimmten Tag zu predigen, denn an diesem Tag sollte der öffentliche Auftritt eines Egungun stattfinden. Aber er ließ sich nicht beirren und hielt seine Predigt. Die Egungun-Prozession kam vorbei, während die Messe in vollem Gang war, und mit der Stimme der Ahnen befahl der Egungun dem Prediger, auf der Stelle Schluss zu machen, seine Gemeinde nach Hause zu schicken, herauszukommen und der Maske zu huldigen. Hochwürden J.J. nahm keinerlei Notiz. Der Egungun zog sich mit all seinem Gefolge zurück, doch als er am Hauptportal der Kirche vorbeikam, klopfte er mit seinem Stab dagegen. 3-mal. Kaum hatte das letzte Mitglied der Prozession das Kirchengrundstück verlassen, da stürzte die Kirche ein. Die Wände fielen einfach um und das Dach zerbröckelte. Wie durch ein Wunder aber brachen die Wände nach außen, während die Stützbalken des Daches in das Mittelschiff oder ebenfalls nach außen fielen. Überall hin, nur nicht auf die Gemeindemitglieder. Hochwürden J.J. beruhigte die Gläubigen, hielt in seiner Predigt inne, um ein Dankgebet zu sprechen, und setzte dann seine Kanzelrede fort. Wild Christian unternahm keinen Versuch zu erklären, wie das geschehen konnte. Folglich gehörte dieses Bravourstück wohl in jene Kategorie von Glauben, der Berge versetzte, Oder Wild Christian befähigte, Erdnussöl aus einer breitrandigen Schüssel durch einen schmalen Flaschenhals zu gießen, ohne dabei auch nur einen Tropfen zu verschütten. Du willst immer alles ganz genau wissen, was? Also gut. Seine Stimme klang genau wie die deines Vaters. Bist du jetzt zufrieden? Ich glaubte es nicht, aber ich ließ es durchgehen. Bervögel erfüllt. Die Mission gestand der Pfarreistelle nur einen Vikar zu und seinen Katecheten. Ake war keinen Bischof mehr wert. Aber selbst das Palais des Vikars ist nur noch die Schale seiner selbst. Der Obstgarten ist verschwunden und längst wurde das Zitronengras von den Ziegen abgefressen. Erstarrt, geschrumpft unter dem Einfluss der Zeit, ist jenes weiße, quadratische Monument, das, gegen die Felsen gefugt, das Pfarreigelände beherrschte. Der Herr dieses Hauses war ein Brocken von jenen Felsen, schwarz, riesig, ein Granitschädel und gewaltige Füße. Meist wurde er Pastor genannt. Oder Vikar, Kanonikus, Hochwürden. Oder, wie meine Mutter ihn nannte, einfach Par de Lumo. Vaters Wahl hieß Kanonikus, und das war auch die meine. Aber erst nach einem Besuch in Ibarra. Wir unternahmen einige solche Ausflüge, Besuche bei Verwandten, um Wild Christian bei ihren Einkäufen zu begleiten, oder aus irgendeinem anderen Grund, den wir aber nie ganz verstanden. Wir waren eine steile Straße hinaufgestiegen und zu einem imposanten Eingang gekommen. Weiße Säulen und eine Platte, auf der stand »The Residency«. Ganz klar, hier lebte irgendein Weißer. Vor dem Tor patrouillierte ein Polizist in ausgebeulten Shorts und starrte über unsere Köpfe hinweg. Das Haus selbst stand leicht zurückgesetzt auf einem Hügel, zum Teil von Bäumen verdeckt. Doch die Objekte, auf die sich meine Augen hefteten, waren zwei schwarze, wulstmäulige Rohre auf hölzerne Räder montiert. Sie standen neben den Säulen, waren auf uns gerichtet. Und daneben lagen Metallkugeln zur Pyramide aufgeschichtet, fast so groß wie Fußbälle. »Das sind Geschütze«, sagte meine Mutter, »man nennt sie Kanonen, und im Krieg wird damit geschossen.« »Aber warum nennt Papa Padelumo denn einen Kanonikus?« Sie erklärte den Unterschied, aber ich hatte längst meine eigene Antwort gefunden. Es war der Kopf. Padelumos Kopf sah aus wie eine Kanonenkugel. Darum nannte Vater ihn Kanonikus. Das ganze Drum und Dran der Geschütze beschwor das Bild des Mannes herauf, seine Macht und Massigkeit. Die Kanonen sahen unverrückbar, unzerstörbar aus, genau wie er. Er schien alles zu überragen. Unter den Männern, die den runden weißen Kragen trugen, kam nur unser Onkel Ransome Kuti, den alle Daodu nannten, der Persönlichkeit Padelumos gleich. Ja, übertraf sie sogar. Padelumos Gegenwart flößte mir Ehrfurcht ein. Er beherrschte nicht nur das Pfarreigehöft, sondern ganz Arke. Und das auf noch eindrucksvollere Weise als Kabiesi, unser Ober, zu dessen Füßen ich oft Männer sich zu Boden werfen sah. Der Kanonikus kam häufig, um mit Vater zu diskutieren. Manchmal waren ihre Gespräche sehr ernst, dann widerschallte sein Lachen durchs ganze Haus. Aber sie führten niemals Streitgespräche. Schon gar nicht habe ich sie je über Gott streiten hören, in der Art, wie es mein Vater mit dem Buchhändler und seinen anderen Freunden tat. Zu Anfang war es erschreckend, sie so über Gott reden zu hören. Besonders der Buchhändler mit seiner schrillen Stimme und seinem Truthahnhals schien für derart respektlose Bemerkungen über eine solche Macht physisch sehr schlecht ausgestattet. Manchmal schien der Kanonikus selbst diese Macht darzustellen, und so war der Wettstreit, wenn auch nur indirekt ausgetragen, sehr ungleich und ziemlich riskant für den Buchhändler. Meinen Vater hielt ich natürlich für gänzlich unverwundbar. Wenn ich morgens aufwachte, war Tino schon weg. Gegen Mittag kam sie zurück und trug eine Schiefertafel, an der ein Griffel befestigt war. und sie war mit genau so einer khakifarbenen Uniform bekleidet wie die anderen großen und kleineren Kinder, die in Horden von morgens bis nachmittags durch das Gelände quirlten, mit hunderterlei Dingen beschäftigt. Meine Neugier wuchs von Tag zu Tag. Sie spürte das genau und trieb ihr Spiel mit mir. Sie weigerte sich, mir meine Fragen zu beantworten, oder warf mir nur halbe Brocken hin, die meine Neugier nur noch steigerten. »Ich werde in die Schule gehen«, verkündete ich eines Tages. Wie ein Witz ging der Ausspruch von Mund zu Mund und löste spontan schallendes Gelächter aus. Mutter besänftigte mich. »Warte, bis du so alt bist wie deine Schwester.« Tino wurde immer überheblicher. Meine ehemalige Spielkameradin war in eine neue Welt eingetreten, und obgleich wir noch immer miteinander spielten, hatte sie jetzt ein anderes Feld, dem ihre Aufmerksamkeit galt. Jeden Morgen wurde sie früher als ich geweckt, gebadet, bekam ihr Frühstück und wurde dann von einem der älteren Kinder, die im Hause lebten, zur Schule gebracht. Meine Spielsachen wurden nur fad und langweilig, doch das Hohngelächter dröhnte mir noch in den Ohren, und so verlangte ich nicht mehr, Tino in die Schule begleiten zu dürfen. Stattdessen stand ich eines Morgens mit auf, als sie geweckt wurde, verlangte mit ihr zusammen gebadet zu werden, frühstückte, wählte von meinen Kleidern die aus, die wohl der Schuluniform am ähnlichsten sahen, und bestand darauf, sie angezogen zu bekommen. Ich hatte schon ein paar Bücher auf Vaters Schreibtisch vorgemerkt, nahm sie aber noch nicht weg. Ich wartete im Wohnzimmer. Als Tino mit ihrer Begleitung durchkam, ließ ich sie erst das Haus verlassen, wartete noch einen Augenblick, dann schnappte ich mir die Bücher, die ich mir vorher ausgesucht hatte, und folgte ihnen mit einem Abstand, damit man mich nicht bemerken sollte, ehe wir die Schule erreichten. Ich wartete an der Tür, beobachtete, wo Tino sich hinsetzte, und schlüpfte dann auf den Platz in der Bank neben ihr. Erst jetzt bemerkte Lavanle mich, die heute Tinos Eskorte bildete. Sie ließ einen lauten Schrei los und fragte mich, »Was fällt dir denn ein?« Aber ich ignorierte sie. Die Lehrer hörten den Lärm und kamen ins Klassenzimmer. Ich schien für jedermann der Gegenstand größter Belustigung zu sein. Sie schauten mich an, zeigten mit Fingern auf mich, hielten sich die Seiten und bogen sich vor Lachen. Nun kam ein Mann herein, der die Aufsicht über die Klassen der Jüngsten zu führen schien. Er war ein Freund von Vater und kam uns oft zu Hause besuchen. Ich erkannte ihn und war froh, dass er nicht in das Gelächter der anderen einstimmte. Stattdessen stellte er sich vor mich hin und fragte, »Willst du deiner Schwester heute Gesellschaft leisten?« »Nein, ich will von jetzt an in die Schule gehen.« Nun schaute er auf die Bücher, die ich von Vaters Schreibtisch stibitzt hatte. »Sind das nicht die Bücher deines Vaters?« »Ja, ich will sie lernen.« »Aber du bist noch nicht alt genug, Wohle.« »Ich bin 3 Jahre alt.« Lavanle mischte sich ein. 3 Jahre, hören Sie nicht auf ihn, Sir. Er wird erst im Juli 3. Ich bin fast 3. Jedenfalls will ich in die Schule gehen, ich habe Bücher.« Er wendete sich an den Klassenlehrer und sagte, »Nehmen Sie ihn in die Liste auf.« Dann drehte er sich zu mir um und sagte, »Natürlich musst du nicht jeden Tag in die Schule kommen. Komm nur, wenn du Lust dazu hast. Vielleicht wachst du morgen auf und hättest viel mehr Lust, zu Hause zu bleiben und zu spielen.« Ich blickte ihn einigermaßen erstaunt an. Keine Lust haben, in die Schule zu gehen. Die bunten Landkarten, die Bilder und all die anderen Dinge, die an den Wänden hingen, die farbigen Zählperlen, die Lesezeichen, die Schiefertafeln, die Tintenfässer in ihren sauberen, runden Löchern, die Kreidestifte und die Malbücher, das Regal, das beladen war mit Modellen von Tieren, Menschen, Werkzeugen, die Raffia- und Korbwaren in verschiedenen Stadien der Fertigung, selbst die Wandtafel, die Kreide und der Wischlappen. Ein einladenderes Spielzimmer musste man mir erst noch zeigen. »Ich werde jeden Tag kommen«, verkündete ich zuversichtlich.